indefinite inscriptions, doors strangely opened and strangely shut, rustlings like silk, sometimes a whispering and frequently footsteps, blue occasioned conduct, coherent, world entirely confabulated, words lost in their own sound.
Wir haben uns jetzt hier versammelt, um Keith Waltrop zu huldigen, einem Dichter. Und ist jetzt eine Sammlung von Gedichtbänden nochmal rausgekommen im Gutleut Verlag, die wir vorstellen wollen, im Beisein der Übersetzenden, die jetzt auch vollständig hier anwesend sind. Ich begrüße Alexander Kappe, Michael Wagenau und Jan Kuhlbrot, die wahrscheinlich eine ganze Weile dran übersetzt haben an diesen drei Bänden. Wie habt ihr denn Keith Waltrop kennengelernt?
Also bei mir war es konkret so, dass mir Elke Erb irgendwann ein Buch hinlegt, was jetzt hier auf Deutsch vorliegt. Das ist jetzt auch schon, was weiß ich, 12, 13 Jahre her. Und hat gesagt, hier, das ist gut, das interessiert dich. Und ich habe mich nicht getraut zu widersprechen. Und es war aber wirklich gut und es hat mich wirklich sehr interessiert. Und ja, dann fing ich eben auch an, mich damit zu beschäftigen. Und irgendwann entstand dann diese Idee, mehr zu übersetzen, auch von Keith Waltrop. Und dann hatte ich das Glück, dass der Michael Wagenau, der jetzt hier neben mir sitzt, einen Verlag betreibt in Frankfurt am Main, den Gutleut Verlag, und dann auch beschlossen hat, eben eine Auswahl von Gedichten von Keith Waltrop zu machen. Und das habe ich, oder das haben wir dann gemacht, haben zusammengestellt, auch ein Übersetzerinnen-Team zusammengestellt, und so kam sukzessive eine literarische Begegnung mit Keith Waltrop zustande. Persönlich habe ich ihn leider nicht kennengelernt, weil er da schon auch ziemlich krank war und mir auch hin und wieder das Kleingeld fehlt, nach Amerika zu fliegen. Aber ich habe glücklicherweise Kontakt zu Rosemarie Waltrop bekommen, die ja, also sie war seine Frau, ist aber selber auch Lyrikerin, und ja, und wir haben dann ziemlich viel kommuniziert und zusammengearbeitet, und so ist das eben entstanden. Das heißt, eine persönliche Begegnung mit Keith hat es leider Gottes nie gegeben, aber mittlerweile haben wir uns so viel mit seinen Texten beschäftigt, dass ich auch manchmal denke, ich kenne ihn ganz gut, so auch persönlich.
Wie war das bei euch beiden? Konntet ihr ihn gleich einordnen? Da fragt man sich ja dann, was ist das jetzt für eine Generation von Dichter? Kanntet ihr Keith Waltrop oder konntet ihr das gleich einordnen?
Also die Texte sprechen einfach für sich. Von daher ist es mit der Einordnung eigentlich relativ einfach gewesen. Schön an den ersten beiden Bänden, Gravitation 1 und 2, halt eben auch, dass es eine Auswahl von Gedichten aus allen Schaffensperioden ist und man damit eigentlich ganz schnell und schön einen wunderbaren Überblick bekommen hat. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, da müssen wir weitermachen und eben auch komplette einzelne Bände übersetzen. Und die Trilogie ist jetzt quasi der erste Teil davon, von dem, was dann noch kommen wird.
Ja, das ist ja auch was Besonderes, die Editionsgeschichte von Keith Waltrop im Deutschen in den 90er Jahren. Ist, glaube ich, schon was rausgekommen in der Edition Geiref, glaube ich, um 1995 rum. Vielleicht auch ein bisschen mit auf Betreiben von Elke Erb, oder ist das damals so gewesen?
Und da war sie sogar als Übersetzerin mit beteiligt.
Ja. Hieß Zeremonie woanders. Und der Band ist leider fast vollständig untergegangen. Also wenn ich Elke Erb nicht gekannt hätte, hätte ich von dem Band nichts mitbekommen. Und was natürlich auch ein bisschen an der Galre Verlagsgeschichte lag und so, der Verlag, der dann auch eben dann auch so sukzessive verschwand und so. Aber ja, es war so ein erster Blitz sozusagen. Und wir wollen jetzt ein Gewitter draus machen.
Das hat Kees Wolltrop ja auch verdient. So die ersten Gedichte von ihm sind so, glaube ich, nur 1961 rum erschienen in US-amerikanischen Anthologien. Was war das denn für eine Generation? War das noch so die Beat-Generation? Die kennt man ja vielleicht ein bisschen. Oder war das dann schon, hat er sich da doch mehr zwischen den Stühlen positioniert?
Ja, jetzt antworte ich. Also in meine Einschätzung der nordamerikanischen Lyrik ist er ja schon auch eher dem Typus Einzelgänger zuzuordnen. Er ist zwar natürlich mit dem Burning Deck Verlag, den er auch geführt und gegründet hat, natürlich auch jemand, der unglaublich netzwerkt und eine riesige Zahl von Autorinnen und Autoren um sich geschart hat. Also das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Solche Leute wie Ben Lerner, die für die amerikanische Lyrik-Debatte sehr wichtig sind, und auch viele andere sind halt zu ihm hingepilgert. Aber er war jetzt nicht der Teil einer Bewegung war, zum Beispiel der Beat Generation oder anderen Dichtergruppen danach. Das würde ich nicht so sehen, aber das macht auch seine Stärke aus, dass er eben da nicht so ganz irgendwie einer bestimmten Gruppe zuzuordnen ist. Aber vielleicht habt ihr eine andere Einschätzung.
Das sehe ich schon auch. Er hat weniger nach hinten gewirkt als nach vorn.
Ja.
Also Kees Wolltrop hat auch mit Rosemary Wolltrop und mit Burning Deck dafür gesorgt, dass eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren sich etablieren konnten, die quasi jünger waren als er. Also die nächste Generation. Kees Wolltrop ist quasi der Vater der nächsten Generation, mehr oder weniger. Ja? Also Gysi oder eben ja, also verschiedene andere Autorinnen. Und er war noch ein Scharnier zwischen englischsprachig, französischsprachiger Lyrik. Das darf man auch nicht vergessen. Und auch er hat auch das, was die jüngere oder die damals jüngere Generation deutschsprachiger Autorinnen und Autoren waren, nach Amerika gebracht mit Burning Deck. Das ist schon verrückt. Also es ist eher ein, wie kann man das sagen, so ein Akkumulator gewesen. Also aufgrund seiner Tätigkeit, nicht nur seines Sichtens, auch seiner herausgeberischen und übersetzerischen Tätigkeit, ist quasi jede Menge entstanden. Ein Sämann der Lyrik.
Sieht man das auch an den Motiven, oder was für Motive kommen denn in diesen Bänden, die ihr jetzt übersetzt habt, drin vor? Also die Gedichte, die zu Beginn in den 60er, 70er Jahren von ihm rausgekommen sind, enthalten auch oft so die Früchte oder vielleicht die Verortung in so einer christlichen Erziehung. Er kommt ja eigentlich aus Kansas, glaube ich. Und dann später hier in diesen Bänden, die jetzt rausgekommen sind, findet man ja auch viel so Erinnerungen, aber auch älter werden als Motiv. Aber dann eben auch viel Reisen nach Europa, eben nach Deutschland, nach Berlin, nach Ostberlin, nach Paris auch. Würdet ihr das auch so beschreiben? Oder ja, kann man das überhaupt sagen? Seit 1961 hat sich jetzt so wahrscheinlich auch an den Motiven, die ihn beschäftigt haben, ein bisschen was dann gewandelt immer.
Ja gut, das ist ja bei jedem Autor, jeder Autorin so, dass es eben mit der Zeit auch sich die Art und Weise, auch die poetischen Verfahren sich verändert. Und aber diese Auseinandersetzung mit einer, sagen wir mal, bestimmten christlichen Kultur seines Aufwachsens, die zieht sich durch bis zum Schluss. Also die ist auch in den Bänden jetzt hier vorhanden.
Ergänzen sollte man vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern unbedingt, dass Kees Wolltrop eben auch als bildender Künstler unterwegs war und vor allem mit dem Medium der Collage gearbeitet hat. Und das wiederum spiegelt sich in all seinen Texten eigentlich wieder. Und dadurch werden verschiedene Thematiken in den Texten auch miteinander verflochten, indem er sie kollagiert und montiert.
Ja. Das kann man ja auch nochmal sehr schön an eurer Edition betrachten, wo sehr schön kollagierte Umschläge auch noch mit enthalten sind, die auch auf Originalkollagen wahrscheinlich von Kees Wolltrop dann zurückgehen.
Ja. Die gehen auf Originalcollagen zurück und von mir als Grafiker aber leicht verändert oder ergänzt, sag ich mal. Ähnlich wie der Dialog, der beim Übersetzen entsteht.
Ja. Das, ja, genau. Das spiegelt quasi auch die Form der Auseinandersetzung mit den Originalen. Ja? Also wenn wir einen deutschen Text anbieten, ist das natürlich nicht der Originaltext, sondern eine Übersetzung des Originaltexts. Der Originaltext bleibt unangetastet. Aber das heißt aber auch immer, dass wir Varianten anbieten. Ja? Also es ist, wenn jetzt in 100 Jahren jemand anders versucht sich dran und eine Übersetzung macht, die wird wahrscheinlich sich oder wird sich vielleicht ganz anders anhören als das, was wir gemacht haben. Ja.
Vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, um auch tatsächlich mal was aus den Gedichten zu lesen, um das besser noch zu illustrieren, worum es vielleicht geht, wie die Gedichte klingen, um auch auf die Motive sozusagen nochmal zurückzukommen.
Ich würd gerne eine kurze Passage voranstellen, weil die ganz gut zu dem passt, was wir gerade besprochen haben. Und das ist die Texte bestehen ja zum Teil eben aus Gedichten, aber auch aphoristischen Momenten und auch erzählenden Momenten. Und da gibt es einen kurzen Abschnitt in dem Buch. Der Umriss der Brücke, was auch ein Übersetzungsproblem war, also das Original heißt Silhouette of the Bridge. Wie übersetze ich jetzt Silhouette? Ja, ich kann Silhouette übersetzen, aber nehme ich Umriss oder Gestalt, also es sind immer viele Möglichkeiten dabei. Und da gibt es die Passage: Aus der Sicht der Ewigkeit sind die Odyssee, die Wasser von Atlantis und mein fauler Zahn, nahezu von gleicher Dauer, balancieren am Rand des Augenblicks. Ich fahre wie vorgeschrieben links ab am Schild. Die Toten werden in Christus auferstehen, vorbei und parke dort, wo steht, Falschparker werden abgeschleppt. Wir sind nur Wasser, wir wissen. Wir sind nur Wellen, wir wissen nichts vom Wasser. Also das bündelt vielleicht das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben. So. Wie wollen wir jetzt vorgehen? Fangt ihr an, oder?
Genau. Kann gleich noch was folgen lassen, denke ich.
Bin ich zuerst mal? Ja, meine Brille.
Ja, wir lesen jetzt aus Das Prinzip der Lokalität, ein Gedicht, in dem eine Katze die Protagonistin ist, die immer wieder in diesem Band auftaucht. Das Prinzip der Lokalität ist eigentlich ein Prinzip aus der Physik. Und ich möchte jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht langweilen damit, die Relativitätstheorie zu erklären. Ich denke, wir haben alle ein relativ allgemeines Verständnis davon. Es ist nun so, dass diese Katze immer wieder ihren Auftritt hat und tatsächlich auch dieses Prinzip insofern inkorporiert, könnte man sagen, oder manifestiert, weil diese Katze sich einfach gar nicht bewegt. Nichtsdestotrotz ist sie philosophischer Spekulation zugeneigt. Gleich hören.
Ja, eine Hauptfigur, die sich eigentlich durch die Bände durchzieht, ist eine Katze mit dem Namen Pinkelfute. Pinkelfute. Pinkelfote sitzt vor dem Feuer, blickt hinein. Es ist ein Gasfeuer, das in den Kamin eingelassen ist und so aussieht, als ob es aus glühenden Kohlen bestünde. Denen, die Gott verlassen hat, lese ich, wird in Earl's Court ein Gasfeuer gegeben. Aber in Stake Newington und außerhalb eines Romans ist es nicht so unheimlich. Ich finde es an kühlen Abenden behaglich und beruhigend, Wärme für die Füße, ein Gravitationszentrum für den Raum. Ich kann ihn nicht anzünden, ohne dass Pinkelfote, als käme sie zufällig gerade vorbei, zum Kamin schlendert und es sich dort, sobald angelangt, bequem macht. Irgendwann legt sie sich hin und schläft so nah am Feuer, dass ihr Fell von der Hitze glüht, und im Schlaf zittert sie gelegentlich, sicher nicht vor Kälte, gefangen, wie mir scheint, in irgendeinem Traum von Beute, fleischfressender Wunscherfüllung. Zunächst jedoch und oft für eine lange Zeit, sitzt sie wie eine ägyptische Göttin da, wiegt sich ein wenig, starrt in die Flammen. Ihre Reaktion auf das Feuer, stelle ich fest, ist umfassender als meine. Für mich ein Vergnügen, das über die schlichte Entlastung von Kälte hinausgeht, für sie offensichtlich eine Quelle der tiefsten Empfindungen, die ich nur erahnen kann, Empfindungen, die tiefer sind als Worte oder Miauen, gewiss zu tief für ihr winziges Gehirn, um sie ergründen zu können, geheimnisvolle Empfindungen.
Wir lesen noch ein weiteres Gedicht über diese Katze. Es heißt ebenfalls Pinkelpfote. Pinkelpfote ist nicht unser Gast. Gastgeberin wäre treffender. Wir sind auf ihrem Grund und Boden, in ihrer Wohnung, wo ihre Pflege für ein paar Monate in unseren Händen liegt. Ich betrachte uns, sie betrachtet uns als ihre Diener. Sie ist klein und bejahrt, eine gut erhaltene 12-Jährige, in ihre Gewohnheiten verstrickt wie eine Großmutter, obwohl sie das sicher nicht ist. Sie ist im Großen und Ganzen liebevoll und hat ein schreckliches Temperament. Ihr Name beschreibt eine frühe Schwierigkeit mit der Körperpflege, der sie zum Glück entwachsen zu sein scheint. Trotz der allgemeinen Lebhaftigkeit zeigen sich Anzeichen des Alters. Sie hat zum Beispiel nicht mehr die Geschmeidigkeit eines jüngeren Tieres. Ihr elegantes Fell ist ein wenig schäbig geworden und scheint außerdem nicht mehr ganz zu passen. Außerdem hat sie Schwierigkeiten, ihren Speichel zu halten und manchmal, insbesondere wenn sie auf meinem Schoß sitzt, neigt sie zum Sabbern.
Jan, willst du?
Ja, da haben wir schon vielleicht eins der Themen, auch das Altern, jetzt in diesem Falle der Katze. Spielt das auch eine größere Rolle in den drei Bänden? Also ich glaube, Keith Waltrop war so ungefähr 60, 65 Jahre alt, als er diese Bände geschrieben hat. Ist das so ein Motiv, was da häufiger drin vorkommt in den drei Bänden? Würdet ihr das sagen? Und ja,
das Altern
an sich?
Ja, also es kommt durchaus immer mal vor und nicht nur im Hinblick auf das lyrische Ich, also auf den Autor, sondern auch im Hinblick der ihn umgebenden Personage. Hm. Also da ist durchaus der dramatische Prozess des Alterns auch hin und wieder.
Also denkt ihr, Keith Waltrop wollte sich da auch mit seinem eigenen Altern, Älterwerden beschäftigen oder hat ihn das dann auch einfach ja, aus anderen Gründen beschäftigt?
Ja, das ist spekulativ, also ob er sich... Aber natürlich ist das Altern, das werden vielleicht einige der Hörerinnen kennen, ein Prozess, der einem dann doch auch mal in die Glieder fährt, um eine gewisse... Ja, es ist nicht melancholisch bei Waltrop, aber eine gewisse Dramatik beherbergt, mit der man sich notwendigerweise auseinandersetzen muss. Also jetzt nicht nur ich, weil ich im Rollstuhl sitze, sondern es ist ja was so ziemlich jeden von uns früher oder später trifft. Also nicht das Altern. Das Altern beginnt ja mit der Geburt, aber der Prozess, dass man dem gewahr wird, der kommt einem irgendwann mal zu Gesicht und natürlich eben auch an Familienangehörigen. Ja, wir haben ja alle Großeltern und so weiter und da sieht man das und dann eben auch Nachbarn, die in der Enterprise wird es heißen, an ihre Hüllenintegrität einbüßen. Also das.
Keith Waltrop ist ja auch mit Rosemarie Waltrop, auch einer eben bekannten Lyrikerin, verheiratet. Und über einen sehr langen Zeitraum seht ihr das auch in den Bänden, so eine Auseinandersetzung mit dieser Lyrikerin, mit der man verheiratet ist. Also dass man sich auch mit dem Schreiben des jeweils anderen auseinandersetzt. Oder sind das doch zwei Planeten, die ja vielleicht in demselben Universum kreisen, aber doch voneinander getrennt sind?
Also auf jeden Fall sind es erstmal zwei autonome Autoren, die ihre eigene ästhetische, ihr eigenes ästhetisches Programm haben und auch beschreiben. Und es lässt sich allerdings nicht vermeiden, wenn man so lange zusammenlebt, aber auch wenn man nur kurz zusammenlebt, dass es eine gewisse Beziehung, also dass dann auch Beobachtungen und so weiter bei den jeweils anderen auftauchen. Aber es ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es Programm ist, sondern das ist Leben. Das ist Welt. Und schwierig ist, eine Lyrik zu schreiben, die die Welt draußen lässt. Also sie kommt da mit rein.
Wahrscheinlich automatisch. Ja, vielleicht ist jetzt wieder der passende Augenblick zu einem weiteren Einblick in das Schreiben anhand eines Gedichts.
Vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung. Was mir wichtig erscheint, ist, dass, also wenn es zum Beispiel um das Thema des Alterns geht, dass Keith Waldrop das eigentlich immer als Beobachter macht oder meistens als Beobachter und nie als jemand, der davon selbst betroffen ist, sondern eher die Betroffenheit der anderen schildert und einfach dabei zusieht. Ja, und das scheint mir eine ganz wichtige Ebene seines Schreibens zu sein.
Ist ja auch immer noch kein Tagebuch, sondern es ist ja immer noch sowas wie Fiktion, also wie auch immer das dann dran sein mag am Leben.
Ja, vielleicht hake ich da auch noch mal kurz ein. Also ich kann das auch unterstreichen, was Michael gerade sagte. Man kann das Problem des Alterns oder Erinnerns in seinem Werk auch von der Seite her aufziehen, dass man sich fragt, was hätte er, wie hätte er sonst herangehen können? Und er ist ein dann, wie gerade richtig bemerkt, 60-jähriger Autor, der anfängt, die Bücher, die wir jetzt präsentieren, zu schreiben. Und hätte sich ja zu diesem Zeitpunkt als auch jemand, der philosophisch einfach unglaublich gebildet ist, auch einfach als einen gelehrigen, metaphysischen Dichter darstellen können. Genau. Der die großen Probleme der Menschheit verhandelt und er ruft die großen Namen auf, die auch aufgerufen werden. Die kommen zum Teil, also viele, viele große Namen, große Ideen tauchen auf. Aber es ist nie so, dass er so etwas zeigen würde wie mit dem Alter bin ich weiser geworden, sondern das Altern ist eigentlich eine Verschiebung des Standpunktes. Also es ist sozusagen ein anderer Blick auf dieselben Dinge. Es ist sozusagen nicht unbedingt eine Zunahme von Weisheit. Also es ist eigentlich, obwohl viel Tröstliches in diesen Büchern ist, ich lese sie sehr gerne abends vorm Einschlafen, mich trösten sie, sind sie aber nicht insofern tröstlich, dass sie einem mitteilen wollen, umso älter man wird, umso altersmilderer wird man. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Hermann Hesse Gedenkbuch, das er da schreibt oder die er geschrieben hat. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also der wird eigentlich jünger. Jetzt ist es doch Hesse, aber ja.
Welche Rolle spielt denn der Humor? Also das Altern wird ja auch zum Beispiel anhand eines Backenzahns darin geschildert. Genau, ja. Oder die Vergänglichkeit anhand eines Zahns, der raus will. Also spielt auch der Humor eine Rolle dabei? Also eine Art sehr trockener, lakonischer Humor?
Ich lese vielleicht mal ein Stück vor. Also das mit dem Backenzahn ist sowieso eine Riesenstärke, finde ich. Also das kommt ja in der im Umriss der Brücke immer wieder vor, also die Begegnungen auch mit seinem Arzt. Aber ich würde jetzt mal eine nachbarschaftliche Begegnung kurz präsentieren. Frau George, die an der Ecke wohnt, liebt es, uns oder irgendwen sonst in Gespräche zu verwickeln. Die längste Zeit des Tages hockt sie auf der Veranda oder gleich auf dem Bürgersteig und verweist geflissentlich auf den Niedergang der Nachbarschaft und heraufziehende Gefahren. Wir waren nie in ihrem Haus, nur dass ich ihr einmal dabei half, es aufzubrechen, als sie sich ausgesperrt hatte. Ein älterer Gentleman kam oft Frau George besuchen. Sie stellte ihn als mein Harry vor. Er mähte den Rasen und erledigte kleinere Reparaturen. Wir waren froh, dass sie jemanden hatte, der auf sie Acht gab, weil sie in ihrem hohen Alter allein lebte und wir nicht die besten Nachbarn waren. Doch nun ist Harry bei ihr eingezogen. Und es ist schrecklich anzusehen, wie er noch schneller als sie verfällt und sie mittlerweile auf ihn Acht geben muss. Die längste Zeit des Tages sitzt er auf der Veranda, still abwesend, taub für unsere Grüße. Er ist noch schwerhöriger als sie. Dann singt er. Das Geräusch erinnert nicht gleich an ein Lied. Als ich es zum ersten Mal hörte, lief ich los, um zu sehen, was mit Harry passiert war. Sein Gesang, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, lässt mich an so etwas wie sinnlose Gewalt denken. Sein Gesang bricht ab, so plötzlich, wie er begann. Harry starrt vor sich hin, steif, als starre er auf einen Film, den wir nicht sehen können. Sie scheuchen einander herum, laut genug, dass ich sie in meiner Schreibstube höre, vielleicht sogar Harrys Bewusstsein selbst hören kann. »Du hast mich ausgesperrt«, höre ich ihren Harry brüllen. »Du hast mich ausgesperrt, du Sau«, und ihr Gackern aus dem Fenster wahrscheinlich. »Schlüssel verschmissen, Schlüssel verschmissen, Schlüssel verschmissen«, so geht's fort. Andern Tags schreit er, dass er sie umbringen will. Also das wäre dann auch mal das, was wir alle so ziemlich auch kennen, denke ich. Ne? Also wer hat nicht solche Nachbarn irgendwann mal gehabt? Und ja.
Oder Verwandte.
Oder Verwandte. Ja, Verwandte können ja auch schreckliche Nachbarn sein. Also.
Ja, das gibt viel Stoff ab, auf jeden Fall für fiktionale Aufarbeitung. Ihr seid ja drei selber auch Autoren und gleichzeitig jetzt aber auch Übersetzende. Was waren jetzt so die Schwierigkeiten? Wie seid ihr beim Übersetzen vorgegangen? Habt ihr da noch viel Rosemary Waltrop zum Beispiel konsultieren müssen oder hat sich das dann schon irgendwie auch ergeben aus den Texten heraus?
Also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe relativ viel mit Rosemary korrespondiert, weil ich ganz schlecht Englisch spreche. Also ich spreche schon gar nicht. Ich bin halt, ja, ich war kein guter Schüler. Grammatik geht, Lexik ist die Schwierigkeit. Aber das war natürlich auch ein bisschen ein Antrieb für mich, mich dem hinzugeben, um mein Englisch zu verbessern. Was nicht heißt, dass ich nicht unmittelbar ein Gefühl hatte für diese Texte. Aber ich bin auch sehr glücklich, dass auf meine E-Mails Rosemary immer schnell geantwortet hat. Mit sehr, sehr guten Ratschlägen. Also insofern, also Rosemary ist in Deutschland geboren und spricht Deutsch. Das war zumindest mein Glück. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
Ja, ich bin ziemlich spät zu der Übersetzer-Truppe gestoßen und hatte dann hauptsächlich in unserer Dreierkonstellation Diskussionen über die Übersetzung und wie wir vor allem auch mit der manchmal ein bisschen, sagen wir, kantigen Syntax von Waldrop umgehen wollen, ob wir die ins Deutsche so übertragen wollen, ob wir das irgendwie geschmeidiger machen wollen, als es eigentlich im Original ist. Und da hatten wir ein paar Diskussionen und dann über solche Einzelfragen, wie man den Namen der Katze übersetzen sollte, die im Englischen Peepaws heißt, was viele, viele Möglichkeiten gibt, wie man sie besetzt. Und man sollte den Karlauer in diesem Namen schon übertragen, aber auch nicht zu ulkig werden. Das ist Deutsch und Englisch doch noch ein bisschen anders, wie man so eine Pointe überträgt. Ansonsten ist Keith zum Übersetzen ein ziemlich dankbarer Autor, wie ich finde. Nicht, weil er nicht schwierig zu übersetzen wäre, das ist er zum Teil auch, sondern weil er einfach so unglaublich präzise ist. Also es ist, wenn man übersetzt, merkt man häufig erst, wie unglaublich gut Texte komponiert sind, wie genau die einzelnen Wörter gesetzt sind. Und es gibt ganz, ganz, also ich ehrlich gesagt sogar gar keine einzige Stelle, wo ich das Gefühl hatte, was genau meint er jetzt? Versteckt er sich hinter irgendeiner semantischen Zweideutigkeit, um den Text irgendwie rätselhafter zu machen? Das kommt gar nicht vor. Insofern ist er zum Übersetzen, finde ich, sehr dankbar. Ja.
Ja. Dem würde ich mich komplett anschließen. Und für mich war das Wesentliche eigentlich, mich sehr ausführlich mit den Texten aus den beiden Gravitationsbänden schon beschäftigt zu haben, sodass von daher auch ein Gefühl für die Sprache da war und der Rest fand dann statt in unseren gemeinsamen Diskussionen und würde mich da Alex komplett anschließen, dass es dankbare Texte sind zum Übersetzen und es eben einfach auch sehr, sehr viel Freude macht und es wenig problematische Stellen gab, wofür man jetzt unbedingt hätte rückfragen müssen.
Obwohl ich sage, es gibt einen Unterschied zwischen den Gedichtpassagen und den Prosapassagen sozusagen. Also die Prosa zu übersetzen fiel mir wesentlich leichter, weil ich meine, so dieses Gedankengebäude zu kennen oder weil es mir sehr nah ist, auch meinem Denken. Die lyrischen oder die Passagen, Gedichtpassagen sozusagen, sind wesentlich spröder auch im Ausdruck. Und da hatte ich dann schon manchmal das Gefühl, ich komme an eine gewisse Grenze. Mhm. Ja. Aber wozu sind Grenzen da?
Für mich war beim Übersetzen was ganz Wesentliches, was eigentlich alle drei Bände im Grunde genommen ausmacht, dass Keith Waldrop bemüht sehr wohl das Philosophische, aber das auf eine sehr einfache und fast schon lapidare Art und Weise. Hingegen der Alltag, der ist das Bestimmende und das Wichtige, der wird erhöht. Und da die richtige Balance dann auch beim Übersetzen zu finden, das war eigentlich die größte Aufgabe.
Jetzt sind das so äußerlich gesehen ja erstmal auch ein bisschen recht ähnliche Bände in der Struktur. So autobiografische Passagen wechseln sich mit so Gedichtpassagen ab und sie sind in so zeitlichen Abständen erschienen. The Locality Principle 1995, dann 1998, glaube ich, Umriss der Brücke. Und 2003, glaube ich, dann Semiramis, soweit ich erinnere. Sind das jetzt, würdet ihr das bestätigen, dass das recht ähnliche Bände sind oder haben die dann doch auch so eine unterschiedliche Dinge, die sie aufgreifen, in sich, für sich genommen?
Wie ihr gerade schon zugegeben, ich bin sehr spät zu der Truppe gestoßen, aber mir schien es intuitiv total einleuchtend, diese drei Bände in einer Trilogie zusammen zu machen. Wie dir auch gerade aufgefallen ist, gibt es da eine zusammenhängende Poetik, die eine gewisse Schaffensphase von Keith Waldrop ausmacht. Und die drei Bände korrespondieren, finde ich, total miteinander. Alle drei Bände haben so etwas wie einen heimlichen Protagonisten, Protagonistin oder eine Hauptszene. Wir haben gerade schon von Jan diesen Zahnarztbesuch, der immer wieder kommt. Den haben wir gerade schon von der Katze gehört. Und das ist auch im dritten Band dann genauso. Das hören wir vielleicht gleich auch noch. Also ich find, dass die eine natürliche Verwandtschaft haben und dass die irgendwie auch zusammengehören. Nicht umsonst haben wir das dann auch nochmal zu dritt in einer Box die Trilogie genannt. Ja.
Vielleicht wäre jetzt nochmal der richtige Punkt, um nochmal einen Text daraus zu greifen.
Soll ich
Ach, kurz... Mach
du noch einen Brief. Ja, ich würde noch ganz kurz auch mal die andere Seite, die mystische Seite darzustellen, jenseits von Katzen und Backenzähnen. Mhm. Und Schwester Josepha, die in die Hölle wollte, sie war eines jener heiligen Opfer, die in sich selbst die Sünden eines anderen aufnahmen und unschuldig untergingen in den Qualen der Verdammnis. In der Hölle wurde sie für Sünden bestraft, die zu begehen ihr nie in den Sinn gekommen wären. Ich versuche mir vorzustellen, wie sie das Alltägliche erfahren hat. Denke darüber nach, was ihr ein gewöhnlicher Raum bedeutete. Ein Schritt in irgendeine Richtung muss für sie wie aus dem Nirgendwo ins Nirgendwo gewesen sein. War sie nicht von den Ewigen bestimmt, dass sie aufhebt oder fallen lässt? Um ein ordentliches Opfer zu sein, braucht man keine Vergebung, sondern man muss unschuldig sein von Anfang an. Das heißt, niemals einen körperlichen Genuss erfahren zu haben. Und die Heilige hat am ganzen Leib gelitten, als sie in die Hölle hinabstieg. Stück für Stück, innen und außen, von den Haaren bis in die Zehenspitzen. Und sie ertrug es, während Dämonen wüteten. Sie konnte sie bezwingen, weil kein Teil ihres Körpers, nicht das kleinste Stück Fleisch an ihr, jemals der Lust gedient hat. Ich sehe den Satan, wie er jede Faser, jede Synapse prüft, auf Durchlass für ihn. Er mag unsterblich sein, aber seine Welt ist begrenzt und er konnte keinen Eingang finden. Eine furchtbare Inventur. So. Also das wäre quasi der mythische Teil.
Und zugleich vielleicht die Früchte einer christlichen Erziehung und Kindheit, die dann einen noch immer weiter beschäftigen und genau. Beschäftigen müssen, die Foltermethoden, die da möglich sind und so weiter.
Und ich meine, wir haben ja alle ein bisschen Hundekacke am Fuß und aufgrund unseres Aufwachsens und so weiter. Ja.
Vielleicht nochmal ein Stück.
Ja, wir würden noch ein Gedicht lesen. Jetzt wieder aus dem Prinzip der Lokalität. Von unserem hinteren Fenster aus blicken wir in einen Garten, den wir nicht betreten sollen. Ein gepflegter, wenn auch kleiner Garten, der regelmäßig von Vogelarten besucht wird, die ich nicht kenne. Zusammen mit einigen, die ich kenne. Tauben, Krähen, Elstern, Spatzen. Clissold Park und Finsbury Park sind Parks. Lordship Park ist nur eine Straße. Die Elster, ein schöner Vogel, außerordentlich verschlagen, ist Teil meiner kulturellen Vorbelastung, ob als Diebin oder am steinischen Himmel. Obwohl es in Amerika natürlich keine Elstern gibt. Neulich waren zwei Gärtner im Garten beschäftigt, fleißig, ohne etwas Vorzeigbares, aber sie zogen uns ans Fenster, fasziniert. Sie sahen beide älter als alt aus, am Rande des Grabs nach der Beerdigung rufend. Wie sie es schafften, Hacke und Harke festzuhalten, war ein Rätsel, obwohl die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen unübersehbar war. Der Mann mit der Hacke, noch älter als der andere, unmöglich alt, der den Boden betrachtete, als er ganz aufrecht stand, seine Schultern waren so gebeugt, hob sein Gerät an und ließ es fallen, ohne eine Spur zu hinterlassen, die ich hätte sehen können. Näher am Haus, fast außer Sichtweite, im toten Winkel unter unseren Fenstern, stand ein junger Mann und eine junge Frau träge herum. Wir hatten sie zunächst nicht bemerkt. Der Mann gab den beiden Zombie-Gärtnern scheinbar ab und zu Anweisungen. Die Frau in einem Regenmantel, die einzige der vier, die dem Wetter entsprechend gekleidet war, rauchte eine Zigarette, mit dem Blick von den anderen abgewandt und studierte wohlmöglich die benachbarten Gärten.
Ich würde dann jetzt was aus dem dritten Teil, Semiramis, soweit ich erinnere, lesen. Semiramis ist bekannt als die Schöpferin der hängenden Gärten von Babylon und das ist Thema auch, teilweise Thema des Buches. Die hängenden Gärten, ihre Freude, ihr Denkmal, galten immer als Wunder. Wer sich kein Denkmal baut, wird einmal tot kein Denkmal haben. Vergessen, so wie der Glockenton verklingt. Die Leiter neigt sich. Rauschen in der Kamera, Lichtfehler. Ich stelle Fenster auf der anderen Seite der Hügel in Frage. Über die Basaltstatue des Löwen der einen Mensch zertrampelt, gibt es keinerlei Gewissheit. Kurieren verlorener Liebesmüh, tapfer im Sturm, wild im Angriff, unerschrocken im Kampf. Schlafen ist schwierig und das Aufwachen schwer. Keine Gewissheit.
Ja, eine große Rolle in den drei Bänden spielen auch sprachliche Irrtümer, also oder Fehler, Fehlwahrnehmungen, aber auch Ausdrücke, die vielleicht nicht ganz zutreffen oder auch Tierarten, die nicht existieren, da wo man sie vielleicht verortet und beschreibt in einem Text. Seht ihr das auch als so ein Kernmotiv da drin in den Bänden?
Naja, es ist ja das Faszinierende. Also weil wir jetzt die Elstern hatten, hier gibt es keine Blauhäher. Und Blauhäher spielen aber auch eine gewisse Rolle in den Bänden. Also ich weiß nicht, ob das... Ich weiß gar nicht, wie häufig die in Amerika vorkommen, aber wahrscheinlich sind es dort schon auch, sind die dort so präsent wie Elstern hier. Also insofern, es ist die Wahrnehmung gewissermaßen und der Irrtum entsteht aus der Erinnerung letztlich. Ja? Also wenn ich irgendwo aufwachse, wo jede Zeit ständig ziemlich viele Elster, wie bei mir zum Beispiel im Hof, im Augenblick nicht, weil es sind Habichte eingezogen und die halten die Elstern ein bisschen fern, sehr zu meinem Glück, ehrlich gesagt. Aber wenn man mit sowas aufwächst, dann fängt man an, das auch woanders zu sehen, wo es die eigentlich gar nicht gibt. Und ich glaube, das ist so dieses Spiel, wenn sich die Erinnerung in die akute Wahrnehmung mischt. Das ist so ein Moment, der immer wieder auftaucht hier in den Büchern. Das finde ich auch ziemlich faszinierend, weil man fängt dann auch an, Selbstbeobachtungen zu machen. Ja? Und merkt man auch, wie die eigene Erinnerung manchmal trügt oder ja, einem etwas vorgaukelt, was man gesehen hat, aber eigentlich gar nicht hätte sehen können. So.
Sehr schön finde ich auch die Stelle mit einer Artischocke, die buchstabiert wird, aber ich kann mich gar nicht erinnern, wo sie genau ist. Was mich auch sehr fasziniert hat, war allerdings auch, dass er auch so Besuche in Berlin oder auch in Ostberlin, also zu DDR-Zeiten wahrscheinlich noch, beschreibt.
Ja, 90er, glaube ich.
Habt ihr dann auch ein bisschen nachrecherchiert oder hat das auch euren Neugier geweckt, wie das jetzt tatsächlich war, diese Besuche der Familie Waltrop in Deutschland, in Berlin?
Also da muss ich sagen, das ist wieder das Erinnerungsphänomen. Ich gleiche das immer mit meiner Erinnerung ab und meine dann auch Sachen zu kennen, die plötzlich auftauchen. Also es gibt ja auch diesen, wie er beschreibt, wie er in Paris seinen Fahrschein in einen Entwerter steckt und dieser Entwerter dann ein Geräusch macht, also den Fahrschein abstempelt. Und das kenne ich halt aus meiner Kindheit in Karl-Marx-Stadt. Da gab es auch diese, das waren so Kästen in der Straßenbahn und im Bus, wo man den Schnipsel reinsteckt und dann bursch, wurde das Datum drauf gestempelt. Also solche Momente, solche Korrespondenzen.
Man hat selber das Geräusch aus den Tatra-Bahnen im Kopf, aber er meint vielleicht was Pariserisches, was irgendwie...
Nee, so wie er das beschreibt, ist haargenau... Da muss man in Karl-Marx-Stadt gewesen sein, da bin ich mir relativ sicher. Und nee, natürlich nicht, aber es ist, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das ja auch meine Erinnerung, die ausgelöst wird durch die Waltrop-Lektüre. Ja, das ist... Es gibt hier einen kurzen Satz, wo er sagt, er beißt in ein Gebäck, in eine Madeleine. Und die einzige Erinnerung, die bei ihm dann auftaucht, ist die an Proust-Lektüre. Und so ähnlich habe ich manchmal das Gefühl, geht es mir auch. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann geht es mir öfter so. Also nicht nur bei Waltrop. Also dass in meinem Kopf sich Erinnerungen formieren, die ich eigentlich gar nicht haben kann. So. Also so. Der Umriss der Brücke, Der heißt, hat den Untertitel, also wir haben es Behelfserinnerungen genannt im Deutschen, sondern im Original heißt es Memory Stand-ins. Und Stand-ins sind in Filmarbeiten so die Sachen, da wird geprobt für eine gewisse Szene. Der Hauptdarsteller ist, weil er berühmt oder sonst was ist, gerade auf der Toilette oder irgendwo außerhalb. Und dann nimmt man jemand anders und der muss halt die Rolle dieses Darstellers dann während der Probe einnehmen. Und das ist ein Stand-in. Und Memory Stand-in sind dann eben auch Erinnerungen, die man vielleicht gar nicht hat, aber an die man sich, oder beziehungsweise Erinnerungen, die man hat, aber die keinem wirklichen Ereignis korrespondieren. Also Erinnerungen trügerischer Natur. So.
Das ist ja auch das Gute an Literatur, dass sie halt eben das schafft, dass man als Lesender dann halt alle möglichen Dinge halt da dann auch, die einen immer wieder ansprechen, auch halt darin dann hat.
Ja, im Moment plötzlich Sachen zu kennen, die man gar nicht kennen kann. Hm. Also aus biografischen oder sonst was für Gründen.
Es zieht sich im Grunde genommen auch in einer ganz anderen Form durch die drei Bände. Wenn man die drei Bände mal gelesen hat, fängt man eigentlich gleich wieder von vorne an, es nochmal zu lesen. Und es ist dann ein komplett anderes Buch. Und das ist eine sehr schöne, sehr vielfältige Leseerfahrung. Und so gibt es mir zumindest dann.
Ja, vielleicht können wir nochmal einen Texteinschub jetzt. Ja. An dieser Stelle.
Ja, wir wollen mal was Englisch-Deutsch machen.
Genau.
I am the Virgin Mary. I am Switzerland. This is a terrible coincidence. I am the Emperor of China. I cannot stand emptiness. I talk on stilts. I twist per minute. I stand where the dial stands. I allow for current. I walk on the radio. I will rattle you to tears. You are fortunate not to know me. I kill anything but time. Noch Deutsch?
Ich bin die Jungfrau Maria. Ich bin die Schweiz. Das ist ein schrecklicher Zufall. Ich bin der Kaiser von China. Ich kann keine Leere ertragen. Ich spreche auf Stelzen. Ich drehe mich pro Minute. Ich stehe dort, wo das Zifferblatt steht. Ich berücksichtige das Aktuelle. Ich laufe im Radio. Ich werde dich zu Tränen rühren. Du hast Glück, mich nicht zu kennen. Ich schlage alles tot, außer Zeit.
Ja, wir verfahren nochmal so, dass wir erst auf Englisch und dann auf Deutsch lesen. A seasonal affective disorder has been detected in the crust of a star. Do not confuse auspicious with holy. We live in a crossing place called city. The past is a buried night of time. Torn petticoats, instant decisions, anonymous angels. Here we give in to the notion of a poetry as picture and strive for the garment of style. Concealment across all surfaces. Time of night. Thin film of color, insecurely attached, as though all this were in the dark. Towards this end of my life, I find myself in a region without character. Unattractive fragments of once impressive structures I see here, and then again here. Familiar desires, mellowed antipathies, best to avoid consecrated areas.
Und siehe da, es war ein Traum. In der Kruste eines Sterns ist eine saisonale affektive Störung entdeckt worden. Verwechsle nicht verheißungsvoll mit heilig. Wir leben an einem Kreuzungsort namens Stadt. Die Vergangenheit ist eine begrabene Nacht der Zeit. Zerrissene Petticoats, spontane Entscheidungen, anonyme Angels, wir geben uns hier der Vorstellung von Poesie als Bild hin und streben nach dem Gewand des Style. Verschleierung an allen Oberflächen, Zeit der Nacht. Ein dünner Farbfilm, womöglich falsch eingelegt, als ob all dies im Dunkeln läge. Am Ende meines Lebens finde ich mich in einer Gegend ohne irgendetwas Besonderes wieder. Was ich hier sehe, unschöne Bruchstücke einst beeindruckender Ordnungen und dann abermals hier. Vertraute Sehnsüchte, abgestumpfte Antipathien, geweihte Areale am besten meiden.
Habt ihr euch eigentlich auch mit der Gestalt der Bände, also er war ja selber auch Drucker bei Burning Deck eben, habt ihr euch mit der Gestalt der Bände, wie diese Burning Deck Bändchen dann eben zum Beispiel auch ausgesehen haben, auch beschäftigt? Habt ihr mal das, oder ich meine, in der eigentlichen Gestaltung spielt es ja nicht so eine Rolle, glaube ich, in jedenfalls.
Ja, aber die Bände sind ja nicht bei Burning Deck erschienen. Die sind so, ja in verschiedenen anderen Verlagen erschienen. Also Burning Deck hat jetzt nichts von Keith Waltrop veröffentlicht, sondern eben ganz verschiedene, oder? Haben die doch? Ja, hast du die? Oh, das ist gemein. Ja, aber da frag den Gestalter.
Genau, das interessiert mich eigentlich, ob die Gestaltung oder die Anordnung der Gedichte eben auch in den Bänden von Burning Deck eine Rolle gespielt hat. Also da gibt es ja jetzt auch doch Unterschiede, wie man Gedichte eben in so einem Band anordnet und druckt. Hat euch das beschäftigt, wie das?
Ja, wir hatten, oder ich hatte ja die Originalbände vorliegen, wie sie erschienen sind. Und die Reihenfolge der Texte und Gedichte ist natürlich gleich geblieben. Auch die Abstände zwischen den einzelnen Teilen oder zwischen den Versen ist weitestgehend übernommen. Natürlich unterscheidet sich die Gestaltung schon allein deswegen, weil wir ja eine zweisprachige Ausgabe haben. Also auf der linken Seite läuft der englische Text parallel zur deutschen Übersetzung. Und zum Gestalterischen noch angemerkt, da durch die Benutzung von Original-Collagen von Keith Waltrop bin ich als Gestalter überzeugt davon, dass man dem sehr nahe kommt, was für ihn die Texte auch ausgemacht haben und was ein schönes Buch ausmacht. Und von daher gibt es jetzt keinen direkten gestalterischen Bezug zu den Originalbänden, außer dass halt die textliche Struktur übernommen wurde.
Sind auch so sehr schöne Bände. Geht es jetzt weiter mit der Edition eigentlich? Ihr habt jetzt die zwei Bände Gravitation mit Gedichten eben, die seit 1961 von ihm veröffentlicht wurden. Jetzt habt ihr diese drei Bände, die so ein bisschen auch so ein Bündel ergeben. Gibt es noch weitere Ideen? Und ja, kann man davon leben als Verleger? Ja,
wir sind also schon allein durch die drei Bände sind wir jetzt so dermaßen reich, dass wir schon überlegen, einfach aufzuhören, weil wozu man schaufelweise Geld zu Hause haben und so. Nee, man muss sagen, dass wir das Projekt machen, ist aus der Liebe zu den Texten von Keith Waltrop heraus. Ja? Also keiner von uns dreien wird davon auch nur eine Woche Urlaub machen können. Sondern das ist wirklich
es ist in jeder Hinsicht
für die Kunst.
Es ist in jeder Hinsicht ein Traum.
Ja, genau, sowas.
Und schönerweise heute zum Welttag der Poesie kam dann die Nachricht, dass die Trilogie zu den Lyrikempfehlungen 2024 gehört, was uns natürlich sehr freut und was auch helfen wird, die Bücher unter die Leute zu bringen. Und geplant sind eigentlich zwei weitere Einzelbände für Herbst 2024 und vielleicht dann im darauffolgenden Jahr dann nochmal die zweite Trilogie, die es von Keith Waltrop gibt.
Ich selber höre ja sehr gerne die Stimme von Keith Waltrop, die es glücklicherweise in Aufzeichnungen auch gibt. Hat das für euch eine Rolle gespielt, die Art und Weise, wie Keith Waltrop selber seine Texte vorgetragen hat oder eingelesen hat, für die Art und Weise, wie er es dann übersetzt hat oder wie er selber die Texte wahrnimmt?
Ich habe das erst relativ spät, als ich schon lange beim Übersetzen, mit dem Übersetzen beschäftigt war, überhaupt entdeckt, wie viel man da auf YouTube finden kann. Und doch, das ist schon sehr beeindruckend, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen oder zuzuhören.
Unbedingt.
Ihr habt die Texte jetzt in Berlin, glaube ich, irgendwann präsentiert. Jetzt in Leipzig folgen noch weitere Lesungen daraus oder in nächster Zeit ist irgendwas geplant? Ich meine, ihr habt jetzt erstmal ja auch die Lyrikempfehlung eingesackt und jetzt gibt es vielleicht dann auch bald noch mehr Anfragen.
Na, das Schöne an der Lyrikempfehlung ist ja auch, dass die jetzt dann eben in verschiedensten Bibliotheken zu finden sein werden. Also das ist einfach super. Und ja, jetzt so direkt geplant ist nichts, aber es ist ja auch ein hartes Brot mit der Lyrik.
Es wird sicherlich noch eine Premiere in Frankfurt geben, da bin ich hundertprozentig sicher. Und eventuell München, Stuttgart.
Ja, inzwischen ist es auch 19.56 Uhr. Tatsächlich geht so eine Stunde mit Lyrik doch recht schnell rum. Wir können aber nochmal an den Schluss wahrscheinlich eben Texte, Gedichte von Keith Waltrop setzen.
Ekel.
Immer der Reihenfolge nach.
Ach, jetzt. Ach, dann lese ich direkt vom Anfang mal ein Stück, weil du fragtest nach Ost-Berlin und nach der Erinnerung von Ost-Berlin. Und ja, ich sitze während der Pause in einem Opernhaus irgendwo im früheren Osten vor einer Tasse Kaffee und ich erinnere mich, schon einmal hier gesessen zu haben. Hier auf jeden Fall, genau hier an einem dieser Tische. Es ist nach wie vor der Osten. Das Café randvoll, wie immer in der Pause. Und ich setze mich dahin, wo zwei schon ihre Limo trinken. Das muss Mandora gewesen sein im Osten. Der Mann schaut aus wie der Onkel, wie der Chef der Handelskammer, insofern der Handel hier über Kammern verfügt und ist bemüht, so scheint es mir, die Bekanntschaft einer Frau zu machen, die ihm gegenüber sitzt. Sie ist dunkel, kräftig, so um die 40, nicht wirklich schön, doch attraktiv, exotisch und strahlt Power aus. Er fragt, was sie hier in Berlin so treibe. Das ist für mich ganz einfach zu verstehen und ich verstehe auch, was sie zur Antwort gibt. Denn die ist simpel und sie spricht sehr langsam Deutsch und mit Akzent. Sie sagt, sie sei in Berlin, ich frage mich, woher sie kommt, um in einer Oper zu singen. In einem anderen Opernhaus wird sie die Madame Butterfly geben. Der Mann ist baff. Kennen Sie, fragt sie langsam und mit Akzent, die Madame Butterfly? Er schüttelt den Kopf geistesabwesend. Nein. Er kennt sie nicht, es ergießt sich Licht.
Ja, das war jetzt auch ein gutes Abschlusswort, denn tatsächlich ist auch schon 19.59 Uhr. Wir bitten jetzt das Funkhaus da hinten nochmal ein Stück Musik vielleicht einzuspielen kurz und verabschieden uns damit. Wir bedanken uns sehr bei Alexander Kappe, Michael Wagenau und Jan Kulbrot, die hier aus eben Keith Waltrops Gedichten gelesen haben und möchte auch nochmal verweisen auf die Bände, die sonst noch so rauskommen von euch, auch schöne Bände. Und auf den Gutscheid-Verlag, dem wir hiermit auch natürlich sehr danken.
Vielen Dank.
Vielen Dank.